Hi, zurück zu Dickichtgeflüster, zu einer neuen Folge. Wir hatten jetzt wirklich schon wieder ein paar Wochen Pause. Das lag nicht daran, dass wir gar keine Folge aufgenommen haben, sondern wir haben tatsächlich eine Folge aufgenommen zwischen den Jahren, aber da waren wir irgendwie alle unterwegs und hatten die Mikros nicht da und dann war die Soundqualität so schlecht, dass wir das niemandem antun wollten. Genau, das war eigentlich so ein bisschen so eine Rückblicksfolge, wie wir das letztes Jahr auch schon gemacht hatten. Ja, die gibt es jetzt leider nicht, aber genau, dafür sind wir jetzt wieder mit einem neuen Thema zurück. Anna, bist du denn gut ins neue Jahr gestartet?
Ja, ich bin zusammen mit Paula tatsächlich ins neue Jahr gestartet. Wir haben auf ihrer Hütte gefeiert und wir waren voll eingeschneit. Also das liegt da so im Erzgebirge auf dem Kamm oben. Und ohne Schneeketten wären wir da tatsächlich nicht mehr weggekommen. Das war richtig cool.
Boah.
Wie war dein Silvester?
Nicht so winterlich auf jeden Fall. Ich war im Trainingslager in Südafrika, aber auch
Stimmt,
eher
ja.
ruhig. Also wir waren da in kleiner Runde und genau, haben es dann noch gerade so bis 0 Uhr geschafft und sind dann alle ins Bett gegangen. Genau, aber das war sehr schön. Ja.
Cool. So richtig den Sommer schon vorgeahnt, oder?
Ja, auf jeden Fall war dann erstmal hier wieder ein Schock zurückzukommen.
Oh ja, das glaube ich.
Aber ja, Schnee ist ja auch mal schön. Aber ich habe es dort auch auf jeden Fall sehr, sehr genossen.
Ich vermisse die Sonne voll. Ich glaube, wir hatten seit 2 Wochen oder so keinen Sonnenschein mehr in Dresden. Den hättest du mitbringen können, Jule. Hattest du keinen Platz mehr in deinem Koffer?
Tatsächlich nicht, nee, aber ja, bei uns in Leipzig ist es auch nicht so sonnig. Ich bin heute 2 Minuten ohne Handschuhe gefahren auf dem Fahrrad und musste anhalten, um die rauszuholen, weil es so kalt war. Ja,
Es wäre Zeit für den
genau.
Frühling.
Ja.
Okay, dann lass uns doch in unsere Folge heute mal reinstarten. Wir haben einen Gast eingeladen. Das ist der Ingo Horst. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
Oh, fast hätte ich gesagt in Belgien. Wir waren da beim 5-Tage-OL. Aber nee, der ist am 30. schon zu Ende. Ja, da sind wir wieder hierher nach Eppstein zurückgefahren und haben dann hier im Taunus einen Spieleabend gemacht.
Das klingt auch gut. Und wie viel Sonne hattet ihr in den letzten Tagen? Auch nicht besonders viel, oder?
Nee, wir hatten jetzt Schnee. Und ja, hauptsächlich grau. Aber gestern waren wir auf einem, gab es ein OL-Training hier im Taunus. Das liegt dann oben auf dem Feld oder hinterm Feldberg. Und da schien dann die Sonne. Also Schnee, Sonne und OL-Training. Also optimal.
Ja. Machst du denn auch Ski-OL?
Nee. Also so viel Schnee lag jetzt nicht. Also man hat seine Spuren so, vor einem waren so die ungestörte Schneefläche und man konnte so mit, keine Ahnung, 10 Zentimeter Schnee so da durchrennen und hat dann so diese, wenn man zurückgeguckt hat, so seine Spuren genau in der Kompassrichtung gesehen. Aber also Ski-OL wäre da nicht möglich gewesen.
Das hatte ich letzte Woche auch. Wir sind Dresdner Sprintserie gelaufen und es war schon relativ spät, dunkel abends. Und also es waren bestimmt schon so 50 Leute vor mir gelaufen und man musste eigentlich nur den Spuren folgen. Dann hat man perfekt die Posten getroffen, selbst wenn man im Dunkeln keine Lampe mit hatte.
Ja, Ingo, ich weiß nicht, vielleicht magst du dich ja selber mal kurz vorstellen. Du bist ja wirklich ein bekanntes Gesicht aus dem deutschen Orientierungslauf. Ja, wo wohnst du zurzeit? Aus welchem Verein bist du? Wie lange machst du schon OL? Wie bist du so dazu gekommen? Genau.
Ja, fangen wir mal in der weiten Vergangenheit an. Also, ich bin ja 77 geboren, das ist ja schon ziemlich lange her, in Baden. Da war ich ein überzeugter Badner. Da gab es bei uns, ja, als Kind habe ich eigentlich nicht viel Sport gemacht. Und dann irgendwann in der 5. Klasse gab es ein Sportfest. Da bin ich dann 800 Meter gelaufen und war weit vor allen anderen. Ich glaube, 303 oder sowas. Und dann hatte irgendwie so ein Lehrer gesagt: Oh ja, du musst unbedingt bei mir ins Leichtathletik kommen. Das gab es dann aber erst ab der 7. Und dann bin ich in der 7. ins Leichtathletik und dann für damalige Zeit so eine klassische Kinderlei oder Jugendlichen Leichtathletikkarriere. Also da gab es viele Abendsportfeste, wo man dann immer, Mittwochabends waren die, glaube ich, immer, wo man dann immer 1000 Meter rennen musste oder wenn man dann älter war, schon 3000. Und naja, nach einer Weile wurde mir es ziemlich langweilig, war zwar irgendein Talent, aber nicht unbedingt im Trainieren. Und dann kam genau richtig, kamen dann so etwas ältere Leute, die waren so 18, auch in dem Leichtathletik, die haben gesagt, sie gründen jetzt eine OL-Abteilung. Die hatten beim Deutschen Turnfest in Berlin damals OL kennengelernt. Also ich muss da so 13, 14 vielleicht gewesen sein. Und da hatten sie mich gefragt, ob ich mal mitkomme. Und da hatten wir dann plötzlich 5 OL-Vereine in der Umgebung da. Also jeder kleine Ort hatte einen. Und dann bin ich da mitgekommen. Und also ich war also so begeistert war ich bis dahin, weiß ich nicht, ob ich jemals so begeistert war wie nach diesem OL. Und dann bin ich umgestiegen auf OL, habe dann Leichtathletik immer noch gemacht, aber ja, durch das OL bin ich dann eben so ins Training reingekommen und bin dann auch, war ein guter Freund von mir noch dabei oder damals mehrere. Und wir waren dann eine coole Gruppe so und sind dann nach und nach auch in den badischen Landeskader gekommen. Und ja, da habe ich dann eigentlich gelernt zu trainieren. Also da waren klassisch Jugendländervergleichskampf. Übrigens der erste JLVK, den ich gemacht hatte, glaube ich, oder der zweite, der war hier direkt, wo ich jetzt wohne. Das fand ich dann auch immer wieder irgendwie lustig, wenn ich jetzt hier renne und denke mir, dass ich damals hier Jugendländer gerannt bin und sozusagen von meiner eigenen Zukunft nichts wusste, dass ich hier mal wohne. Ne? Das ist irgendwie lustig. Naja, und dann wurde ich besser dadurch, durch das halt trainiert hatte, hatte dann eben auch im Kader viele Freunde. Wir haben dann auch so als Jugendliche, kaum hat man einen Führerschein, eben so Privattrainingslager gemacht. Ich war mit Thilo Bruns viel in Schweden. Bei der Jugend-Tiomila damals gab es immer so schöne Trainingslager. Und dann irgendwann kam ich zur Sportfördergruppe. Die gab es damals noch. Ich glaube, die soll es jetzt auch bald wiedergeben. Und habe dann da auch immer besser trainiert. Bin dann mal für 1,5 Jahre nach Schweden, habe da OL kennengelernt. Und ja, dann Weltcup, WMs gelaufen, bis ich eigentlich angefangen habe, ernsthaft zu arbeiten. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass Leistungssport eigentlich keinen Sinn mehr macht. Also wenn man vorher 100% trainiert hatte und dann soll man plötzlich nur noch 70% trainieren, aber die gleiche Leistung bringen, oder das ist dann irgendwie sinnlos. Und dann, ja, seitdem bin ich sozusagen leistungsmäßig auf dem absteigenden Ast und ja, jetzt trainiere ich einfach nur zum Spaß, um gesund zu bleiben.
Ja, das war eine gute Zusammenfassung. Was machst du denn neben dem OL?
Ich arbeite bei der Deutschen Bahn. Da bin ich zuständig für die Brücken. Also ich habe so ein Team, bin zuständig für die Brückeninstandhaltung in Rheinland-Pfalz und Hessen. Und wir machen zum Beispiel die Bauwerksprüfung und ja, gucken quasi jede Brücke uns an und überlegen uns, wie kann man die erhalten, dass es eben möglichst lange, dass die Brücken möglichst lange halten. Was muss man da noch machen? Wann muss man sie neu bauen? Wir betreuen die Neubauten. Und das ist sozusagen ein Ding, was ich beruflich mache. Ich habe 2 Kinder, die Katja und die Ulla. Und die Katja hat sich vor ein paar Jahren Ziegen gewünscht. Da haben wir jetzt noch ein paar Ziegen und ja, sonst das meiste, was ich mache, hat mit OL irgendwie zu tun oder jedenfalls mit Sport. Also ich mache Trainingslager immer im Sommer für ja, Kinder oder Familien und ich nehme viel Karte auf.
Davon haben wir auch gehört und da haben wir bestimmt nachher auch noch ein paar Fragen zu. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen auf deine Bundeskaderzeit zurückgucken. Ich glaube, das interessiert noch einige. Vor allem auch so in unserem Alter. Das war, glaube ich, eine Zeit, wo ich noch nicht so viel im OL unterwegs war. Und ich hatte vorhin noch mit einem anderen OLer gesprochen, dem ich verraten habe, dass du unser nächster Podcast-Gast bist. Und er meinte dann, ah ja, kenne ich. Das ist doch der, der damals, als ich jung war, alles gewonnen hat. Also
ja, genau. Also ich keine Ahnung, ob du mit Bojan geredet hast, aber als ich bei einem meiner letzten Kader oder bei meinen letzten Jahren war Bojan vielleicht 12, 13, so irgendwas. Irgendwie war er nur der kleine Bruder. Und ich glaube, so ist es mit allen, die so in dem Alter sind und jetzt gut sind. Ja. Die waren damals halt noch sehr, sehr klein. Und ja, man hat die so am Rande wahrgenommen. Und Bojan war irgendwie bei so, also zum Beispiel, das war ganz witzig, weil der war bei so einem Kaderlehrgang in Kassel, war dann halt der kleine Bojan auch noch dabei, der durfte irgendwie mit und hat dann da, keine Ahnung, ein bisschen OL gemacht. Ja, ist halt schon lange her. Wir waren damals komischerweise, wenn man es jetzt auch mit heute vergleicht, eigentlich auch schon recht gut. Es war so ein bisschen, also wo ich OL gemacht habe oder wo ich gut war, da war OL so ein bisschen im Umbruch. Also Großvater erzählt. Aber bei den ersten WMs, wo ich war, da gab es zum Beispiel gerade so die Mitteldistanz neu. Die hieß damals Kurzstrecke. Die hat zwei Jahre zuvor, es gab ja nur alle zwei Jahre Weltmeisterschaften, hatte die Frauke Schmidt-Kran da Bronzemedaille gewonnen. Und naja, dann ist natürlich, da war natürlich irgendwie, hatten wir da schon große Ambitionen. Also vor allem die Karin war damals auch dabei. Die kennt ja auch jeder, Karin Schmalfeld. Und ja, im Jugendbereich, da sind komischerweise, waren die Trainer immer noch die gleichen, also, oder naja, ähnlich. Also Thilo Bruns, der hatte ja vor kurzem auch wieder, war auch wieder als Trainer aktiv, der war schon mein Trainer und war jetzt auch wieder der Trainer meiner Tochter von der Katja. Ja, die haben mich da geprägt und dann war OL halt sehr stark im Umbruch. Also da wurden dann so Sachen erfunden wie der Sprint oder es gab auch so Weltcups, wo man absichtlich verrückte Sachen ausprobiert hat. Zum Beispiel gab es dann, was gar nicht vorher vorstellbar war, OLs mit Massenstart bei einem ultralangen Weltcup mal. Oder
es gab einen ultralangen Weltcup?
Ja, so 30 Kilometer. Also damals hatte man halt krampfhaft versucht, dass OL irgendwie olympisch wird oder ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Und sozusagen die alten Rezepte, dass man einfach die Leute durch Schweden rennen lässt, durch irgendwelche schwedischen Wälder rennen lässt und ja, jeder interessiert sich dafür, die waren irgendwie so in der Krise. Also es musste irgendwas gewonnen oder erfunden werden, was den OL so ein bisschen besser fürs Fernsehen macht oder besser fürs Publikum macht. Und da hat man unter anderem mit so einem ultralangen Weltcup in Idre experimentiert. Es war ein ungegabelter Wettkampf, also ungegabelt über 30 Kilometer durch Idre. Und da haben sie natürlich ganz viele Anfängerfehler gemacht. Also die Zuschauer, damit es denen nicht ganz langweilig wird, die haben die Liftanlagen sozusagen genutzt. Das war so die Idee. Die sind so quasi zum nächsten Point dann gefahren mit dem Lift. Und da kamen dann halt die Läufer vorbei. Und das hatten die natürlich schlecht berechnet. Oder was heißt natürlich? Die hatten vielleicht wenig Gedanken sich gemacht. Auf jeden Fall, die meisten Zuschauer waren immer irgendwie in den Liften, während wir unten durchgerannt sind und waren noch gar nicht an dem Punkt, weil es natürlich nicht so einfach ist, diese Zuschauer, so viele Zuschauer dahin zu transportieren. Ne? Und dann einen Riesenfehler hatten sie auch gemacht. Der erste Posten, der war so, keine Ahnung, 3,5 Kilometer weg, Kompass, in so einem ganz tiefen Krater. Und das hatten sie sich, ja, da standen da unten halt, das war damals mit Emmet. Und dann ist es aber so, ne, wenn da 100 Elite-Läufer laufen und dann kommen die halt nach 3,5 Kilometer ungegabelt, kommen die halt doch im 30-Sekunden Abstand an.
Ja.
Das heißt, die ersten Läufer waren in dem Loch, also es war wirklich tief, und kamen dann nicht mehr raus, weil immer neue Leute nachkamen. Und dann war es so ein Gedränge, dass man nicht erkennen musste, also dass man nicht erkennen konnte, ob der Posten schon gestempelt hat. Also wer Emmet kennt, da muss man so eine Art Puzzle. Da muss man sozusagen so einen Puzzlestein irgendwie, den Chip wie so ein Puzzle in diese Station bringen. Und wenn man das nicht sieht, es gibt keine Töne wie bei SI, das heißt, hat jeder ewig gebraucht zu stempeln, hat sich da versucht, so irgendwie drunter zu fühlen. Und dann kam er nicht mehr raus und die anderen kamen nicht mehr rein. Also das war ein totales Chaos. Aber sonst, ja, solche Sachen gab es da. Da gab es auch Sprints in Zoos, wo man dann nicht durch die Gehege rannte. Das jetzt nicht, aber da gibt es tolle Fotos, wo sie dann durch Wasser und so, das war immer irgendwie der Trick. Oder auch Parktours, wo man auch so, da sind auch schlimme Sachen passiert. Also musste man einmal über so Pyramiden, einfach damit es für die Zuschauer toll ist, mussten die Läufer, war der Posten dann oben auf der Spitze von der Pyramide und die Läufer kamen da zwar hoch, aber kamen eigentlich nicht mehr runter. Und da kam es dann noch zu einem schweren Unfall. Also eine Läuferin ist seitdem querschnittsgelähmt, wenn ich das richtig weiß. Also man hat dort einfach sehr viel probiert und das hat natürlich auch Spaß gemacht als Läufer. Immer mal wieder, irgendwo konnte man immer mal gut sein.
Ja, na wie du schon sagst, du bist ja nicht nur mitgelaufen, sondern auch ganz erfolgreich mitgelaufen. Zum Beispiel bei der Junioren-WM bist du Sechster auf der Mitteldistanz geworden und bei den World Games 2005 Siebter auf der Mitteldistanz. Und es hat sogar mal jemand einen Wikipedia-Eintrag für dich geschrieben. Bist du ja, glaube ich, der einzige, also einer der wenigen deutschen Ueller, der sowas hat. Weißt du denn, wer das gemacht hat?
Nee, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Karin auch einen hat. Und ich muss leider da auch immer wieder nachgucken, weil auch so toll diese Ergebnisse jetzt sind. Die hat habe ich jetzt wieder ganz vergessen gehabt. Also, dass ich siebter bei den Word Games war, wow, ja, das wusste ich gar nicht mehr. Aber sechster, klar, sechster Junioren, wenn wir da mal bleiben, also das war wirklich ein wahnsinniger Erfolg. Also ich kam ja aus praktisch OL-Randgebiet Baden, da war ja nicht viel los. Mein bester Freund damals, das war der Hendrik Lapp aus Gundelfing, der war vorher schon mal bei einer Junioren-WM und der war dort, keine Ahnung, 90. geworden, hat gesagt, Horstl, wenn du zur JWM gehst und hast ein, also als er wusste, dass ich da bin, hat gesagt, hier, wenn du ins Ziel kommst und du hast ein super Gefühl, dann bist du 90. So war es bei mir auch. Und so habe ich es dann gemacht und hatte echt ein super Gefühl. Und dann war ich, glaube ich, da, war ich Dritter. Also ich habe da wirklich einen Lauf meines Lebens gehabt. Hatte dann auch Glück, dass ich von so einem Schweden, der später gewonnen hat, Johan Modig, aufgelaufen wurde. Keine Ahnung, so ungefähr nach zwei Drittel vielleicht, als ich so eine kleine Unsicherheit hatte. Und dann sind wir zum Schluss da ja halt im wahnsinnigen Tempo durch so einen ganz offenen Eichenwald gerannt mit so ganz vielen Gräben. Und ja, was ich von dieser Junioren-WM dann eben noch vor allem im Kopf habe, also ich war relativ spät gestartet auch, da standen dann Thilo Bruns und ich und der Heinz-Helge Fach. Wir standen sozusagen mit dem Absperrband so weit, wie es ging, am ersten in Richtung letzten Posten, um zu gucken immer, ob noch einer eine Chance hat. Und ja, als ich dann auf dem Treppchen war, oder auf dem Podest, halt auf dem erweiterten Treppchen, das war schon geil. Also kam wirklich aus dem Nichts. Und die Karin wurde übrigens in dem Jahr Zweite. Ja. Also da hatten wir eine erfolgreiche Saison irgendwie. Ja, und das hat mir auch ganz, ganz viel für die Zukunft gebracht. Also ich hatte viele Jahre habe ich noch immer daran geknabbert, habe immer gedacht, was hat mir das eigentlich gebracht? Weil ich war längst nicht so gut zu der Zeit eigentlich, dass ich das hätte konstant abrufen können. Also überhaupt gar nicht. Ich hatte es halt einfach, war in der perfekten Zeit, am perfekten Ort. Und das hat mir dann aber so viel Vorschusslorbeeren sozusagen auch für mich, für mein eigenes Selbstbewusstsein gebracht, dass ich danach ja immer wusste, theoretisch kann ich es. Ich muss nur noch irgendwie mal schaffen, abzurufen. Und ich glaube, dass das eben ganz, ganz wichtig war für auch die späteren Erfolge, dass ich irgendwie dieses Vertrauen hatte, dass ich weiß, wie man da Sechster wird. Man muss einfach nur, da gibt es keine Zauberei, man muss einfach nur Top-Lauf haben und ja, zaubern können die anderen auch nicht.
Also war das auch dein persönlich größter Erfolg, würdest du sagen? Oder hast du da noch was anderes im Kopf?
Also der war nicht verdient, aber der war halt einfach, das war einfach ein wahnsinniges Glück, was man halt manchmal haben muss, der dann sozusagen die Grundlage gelegt hat für den Rest. Weil immer, wenn es mir schlecht ging, läuferisch habe ich oder trainingsmäßig, habe ich halt gedacht, du warst schon mal Sechster, das kannst du wieder schaffen. Von der Arbeit her der größte Erfolg, den ich mir am meisten verdient hatte, das war eigentlich kein OL-Erfolg. Das war, da habe ich den Hermannslauf gewonnen. Das ist so ein recht großer Lauf in Bielefeld. Der ist auch so ein paar 30 Kilometer, geht so von A nach B. Und den hatte mein ehemaliger Trainer, dem ich auch sehr viel zu verlangen habe, der Peter Germann, der hatte den mit ein paar anderen Leuten irgendwann in 70er Jahren, würde ich sagen, hatte der den erfunden und den hatte bis dahin nie Noella gewonnen. Und da hat der Peter immer gesagt, oh, den muss Manuela gewinnen, das muss Manuela gewinnen und so. Und dann habe ich auch extra dafür trainiert. Also das war so der Abschluss meiner Karriere, habe ich gedacht, komm, den Gefallen tust du mir und dem Peter jetzt nochmal, dass du diesen Lauf mal versuchst zu gewinnen. Und da habe ich dann gut für trainiert und das war wirklich, boah, also es war wirklich schwierig, weil ich ja auch kein Straßenläufer eigentlich bin. Und ja, das war dann wirklich auch, also teilweise halt dramatisch. Ich da vor mir war, der war eigentlich schon weg, hatte Seitenstechen gekriegt, dann habe ich gewusst, okay, das ist jetzt meine Chance und bin dann irgendwie vorbeigegangen, so 6 Kilometer vorm Ziel und dann war der halt, ja, keine Ahnung, 10 Sekunden hinter mir. Hat er dann irgendwie auch kapiert, dass das jetzt nicht so schlau war, dass er mich hat überholen lassen. Und ja, dann bin ich da die ganze Zeit gerannt, habe gedacht, ey, jetzt habe ich das so lange durchgehalten hier, jetzt bin ich vor dem, jetzt kann ich doch nicht mehr den vorlassen. Und dann kam man irgendwann so 2 Kilometer vom Ende, kommt man, glaube ich, aus dem Wald raus. Also gut, gibt Leute, die haben den schon 100-mal gerannt, die sagen jetzt sind alles 3 Kilometer vorher. Also jedenfalls ein ganzes Stück vorher kommt man aus dem Wald raus. Und der Peter Germann, der hatte mich um mich zu coachen oder keine Ahnung was, weil er einfach nicht abwarten konnte, war er immer mit dem Fahrrad alles mitgefahren. Und da gibt es aber dieses Stück, konnte der nicht mit dem Fahrrad mitfahren, sondern musste außen rumfahren. Und dann hat er halt da gewartet und wir beiden, also sowohl den ich überholt hatte, der damals Zweiter wurde, als auch ich, wir waren fürs gleiche Laufsportladen gelaufen. Also hatten das gleiche Trikot an und der ist auch so groß, dunkle Haare wie ich. Und dann kam halt weit oben am Horizont, kam halt ein Läufer und dann hat der Peter nicht gewusst, scheiße, ist jetzt der Ingo oder der andere. Und dann hat er gedacht, irgendwie rennt der, als hat er keine Karte in der Hand. Und dann war ja klar, gut, das muss ich sein. Und ja, ich habe dann mit ein paar, also keine Ahnung, mit vielleicht 20, 30 Sekunden Vorsprung, würde ich mal schätzen, gewonnen. Und dann erster OLer und auch einziger bisher, der das geschafft hat.
Richtig gut. Ja, die OLer, die gewinnen manchmal auch auf den Trails.
Ja, ich hatte halt auch immer den Alexander Lubiner natürlich als großes Vorbild. Der ist ja auch damals sozusagen von den Deutschen, der das große, das große OLer Lichtgestalt war, die sozusagen auch bekannt war über die Leichtathletik, den Dieter Baumann kannten und sonst was. Ne?
Kannst du dich noch an die World Games von 2005 erinnern?
Waren die in Japan oder in Bottrop?
Die in Duisburg, Bottrop.
Die in Duisburg, ja, ja klar. Also ich wusste jetzt nicht mehr, welches waren, aber ja, ja, logisch. Also das war ja einer der ersten, also da war die Mitteldistanz, die war so ein bisschen Sprint-like. Oder war es? Ja, es war so ein bisschen verlängert. Da ging es einfach um jede Sekunde. Und waren leider recht wenig Zuschauer, aber für deutsche Verhältnisse top organisiert. Also da brauchten wir uns wirklich gar nicht zu verstecken. Es ging am Anfang, glaube ich, durch einen Schlosspark. Ja, heutzutage würde man sagen leicht, aber damals waren halt die Karten auch noch nicht so detailliert. Den Schlosspark, dann ein bisschen durch den Wald. Und glaube ich, zum Schluss noch ein bisschen durch die Stadt. Und es ging eigentlich nur darum, möglichst hier, also das kenne ich vom Weinberg-Well ja inzwischen auch, das ist hier, gibt es auch, du darfst einfach keinen Meter zu viel machen. Das ist wie ein Leichtathletik-Wettkampf, nur dass man die Karte dabei hat. Und wenn man da einen Fehler macht, ist man raus. Also wenn man schlecht über den Graben springt oder so, dann hat man keine Chance mehr. Und bei der Staffel, da gibt es noch ein schönes Bild, da springen alle parallel, also die ging dann durch so Hinterhöfe und da springen alle parallel über so eine, also quasi alle Staffelläufer springen da parallel über so eine Zäune. Da ging es irgendwie, durfte man da drüber springen und musste man auch, ich weiß gar nicht, heute würde ich das gar nicht mehr, da müsste ich ja da absteigen quasi, das vielleicht drunter durchklettern. Also ja.
Ja, da gibt es auch so ein Bild von Gustav Bergmann, war auch so vor 2, 3 Jahren bei einem Weltcup, wo er wie über so einen, also bei Sportplätzen gibt es auch manchmal wie so einen kleinen Zaun drumherum.
Genau solche Dinger waren das, ja.
Ja, und er springt da so drüber und ein anderer Läufer kriecht so mühsam drunter durch.
Genau, cool, da gibt es das Foto, wo wir alle drüber gesprungen sind, wie so eine, als wäre es eine Hürde. Ja. Als wäre es gar nichts.
Cool.
Genau.
Wir haben deshalb gefragt, weil die World Games ja nach Karlsruhe kommen, 2029. Und das ist ja nicht ganz so weit weg vom Taunus, ob ihr da vielleicht irgendwas vorhabt, mit dem Verein da zu unterstützen?
Bisher nicht, aber klar, hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß auch gar nicht, ist schon bekannt, wo das Gelände sein, wo das sein soll dort?
In Karlsruhe? Also ich weiß jetzt nicht, ob da schon ein Gebiet reserviert ist für Orientierungslaufen. Aber dass die nach Karlsruhe kommen, die World Games, das ist ja.
Ja, ja, genau, das habe ich auch gehört. Also ab und zu mal frage ich irgendeinen Karlsruher, ob es da jetzt schon Neuigkeiten gibt, weil ich ja auch in Karlsruhe studiert habe.
Ja.
Da ein paar Jahre gewohnt habe, ich glaube 5 oder 4. Naja, vielleicht 3. War ja noch in Schweden. Und ja, halt lange Zeit eigentlich mich da auch da OL gemacht habe. Und ja, bin mal gespannt, was sie da finden, weil die Anforderungen beim Sprint sind ja heute ganz anders, als wir es damals hatten. Also das ist ja heute, muss es ja so verzwickt sein, dass man kaum noch die Route überhaupt sieht. Also jedenfalls ich habe da Probleme manchmal. Und keine Ahnung, wie das jetzt in Karlsruhe gemacht wird. Vielleicht gehen sie in eine Altstadt, vielleicht gehen sie nach Ettlingen oder so oder Durlach. Keine Ahnung.
Ja. Du nimmst ja selber auch Karten auf, nur Waldkarten oder auch Sprintkarten?
Nö, ich nehme auch Sprintkarten auf, das mache ich aber in letzter Zeit ungern. Also ich nehme lieber Waldkarten auf, Schul-OL-Karten nehme ich viel auf. Da hatten wir mal so ein Projekt hier im Rhein-Main-Gebiet. Ja, Sprintkarten, das macht mir nicht so Spaß, weil es ist ja praktisch nur Malen nach Zahlen und da ist, ja, da muss man so viel zeichnen, das ist irgendwie, mir macht es eigentlich mehr Spaß, draußen zu sein. Aber wenn es ein super cooles Sprintgelände gibt, also hier für unseren Verein muss ich sowieso mal Sprintkarten machen, klar. Und ja, wenn es irgendein, das ist, da fehlt mir irgendwie so bei den meisten Geländen so ein bisschen die Herausforderung. Aber ja, nehme ich auch auf, aber nicht so gerne.
Also läufst du quasi auch lieber im Wald?
Ja, viel lieber. Also als Sprint erfunden wurde, da hat, also genau, das ist, also als ich als Sprint erfunden wurde, da war ich, das war ja so, ich, ja, da war ich so jugendlich, da habe ich Sprint, fand ich faszinierend, oder da fanden wir alle Sprint faszinierend, weil das einfach so was anderes war als dieses 90 Minuten oder damals waren es ja auch, also für uns dann eher 2 Stunden im Wald, kein Kontakt, keine Zuschauer, keine Öffentlichkeit. Und dann war der Sprint schon genial, also es hat so viel Spaß gemacht, weil man halt solche OL in solchen Geländen machen konnte. Ihr müsst euch vorstellen, das hatte man früher gar nicht, dass man mal durch eine Gasse gerannt ist in extrem schnellem Tempo und dann links abbiegen musste, links, rechts, links, zack, Posten. Sowas gab es ja gar nicht. Das war ja, OL war ja nicht dafür, OL war nur im Wald. Und das war dann schon faszinierend, auch so für einen Alex Lubina zum Beispiel oder so wie mich, die vom Leichtathletik kamen. Dass man OL so in die Öffentlichkeit bringt und dass man auch ja mal durch so einen Park rennt oder irgendwie, da gab es halt dann auch noch, das war dann so ein bisschen blöd, dass es noch keine so richtige Norm gab. Das heißt, das war dann manchmal so ein bisschen unfair. Da wusste man nicht so richtig, ob man da drüber darf oder nicht. Aber das war einfach wahnsinnig toll. Und inzwischen ist es halt so, dass es, ja, mir, ich weiß nicht, also so. Vielleicht liegt es am Alter. Ich kann ja nicht mehr so schnell rennen. Und dann ist es einfach nur noch ein Sprintduell, ist dann nur noch 15 Minuten Normal-Duell und Wald ist halt ja immer noch so dieses bisschen Abenteuer, das macht mir irgendwie noch mehr Spaß.
Ja.
Lass uns doch noch mal kurz deine Bundeskaderzeit abschließen. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr in die Kartenrichtung gehen. Mich würde noch interessieren, gegen wen du sehr oft oder sehr gern zu der Zeit gelaufen bist und was dann so die Gründe waren, warum du aufgehört hast und wie sich das angefühlt hat.
Boah, also sehr gerne bin ich, gegen wen bin ich denn gerne gelaufen? Naja, ich bin eher mit Leuten gelaufen. Also wir waren damals bin ich für den TV Alsbach gelaufen. Den gibt es jetzt nicht mehr, die haben uns dann irgendwann mal rausgeschmissen, die OLer sozusagen, weil wir zu teuer wurden. Das war mit Michael Thierolf und Markus Pollingheuer und Jan Vogt. Alle so alte Herren wie ich. Das war damals einfach schön zusammen zu trainieren und dann halt immer gegen die zu laufen und zu gewinnen oder auch manchmal nicht. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ja, international hatte ich eigentlich wenig Freunde. Also ich hatte einen sehr guten Freund oder habe einen sehr guten Freund, der Gábor Domonik, der war Juniorenweltmeister 2-mal geworden. Und zufällig habe ich dann mit dem später, als ich in Schweden war, zusammengewohnt in einem, ja, in einem Haus und später und am Anfang auch in einem Zimmer. Und mit dem war ich dann, mit gegen den bin ich immer sehr gerne gerannt. Und wir hatten auch so einen gemeinsamen Gegner, der war, wo wir immer, wenn einer vom Lauf kam und der andere war nicht dabei. Und dann haben wir immer gefragt, how was Nick? Weil da gab es so einen Nick und der war immer eigentlich so ähnlich gut wie wir. Und das war immer so die, wenn du gesagt hast in Schweden, naja, du warst jetzt 50. oder du wurdest jetzt mal 20. dann wusstest du immer nicht, wie ist das einzuordnen. Aber wenn du immer gesagt hast, how was Nick? Und dann, ja, 2 places behind me oder so, dann wusste man immer, yes, okay, der war gut. Und ja, vielleicht sind das die, mit denen ich am meisten oder am liebsten gegeneinander oder gegen die ich am liebsten gelaufen bin. Ja, und warum habe ich mit Duell aufgehört? Das war eigentlich ein bisschen dumm, dass ich es gemacht oder mit Leistungssport aufgehört. Das war so ein bisschen dumm im Nachhinein. Also ich war verletzt. Aber was ich unterschätzt hatte, das weiß nicht, vielleicht unterschätzt das auch jeder. Ich war in dem Zeitpunkt, war ich im Prinzip austrainiert. Also das heißt, ich habe eine sehr hohe V2 Max gehabt, oder wie heißt das? Was ist das? Ja, so irgendwas. Knapp
Ja.
90. Genau, und das, der Jan Ulrich damals, der war einer der besten Radfahrer, der hatte nicht viel mehr. Und die Mindestdauer, wenn ich trainiert habe, waren immer so 100 Minuten. Also, und das habe ich jeden Tag, also immer so. Das war sozusagen die Grundding erstmal. Das musste man erstmal machen, sonst war der Traktor nicht irgendwie, der Traktormotor war dann irgendwie, ging es dem nicht gut. Also, und das war natürlich. Ja, und dann hatte ich auch schon viele Erfolge so. Also ich war auch zweimal Neunter bei der oder Zehnter bei der Europameisterschaft und so. Und dann war das irgendwann so, dass mir klar war, das kann ich gar nicht mehr halten, wenn ich weniger trainiere. Und dann musste ich aber arbeiten und dann habe ich das noch eine Weile probiert. Und dann habe ich gedacht, na, also irgendwie gibt es auch gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier versuche, gleich gut zu sein oder besser zu werden sogar und aber nicht trainieren kann, so wie ich möchte oder wie ich müsste. Und dann war ich total unmotiviert und habe gedacht, naja gut, dann, keine Ahnung, da habe ich so ein bisschen eigentlich so, finde ich jetzt, meine gute Leistung damals aus dem Fenster geschmissen. Also mir, es kam leider dazu, ich konnte auch nie einfach so aus dem Nichts gut rennen. Also ich brauchte da immer schon sehr viel Energie für. Also wenn ich guten Lauf machen wollte, zum Beispiel Deutsche Meisterschaft gewinnen, obwohl ich der Beste war, hat mich das viel Energie gekostet. Also da musste ich mich schon für konzentrieren und so. Ich konnte jetzt nicht einfach da hingehen und mal locker gewinnen, sondern so. Und das ging dann alles nicht mehr, als ich gearbeitet habe. Dann habe ich ein Kind gekriegt. Und dann habe ich aber so irgendwie so ein bisschen großkotzig gedacht. So, naja, dann mache ich halt jetzt ein bisschen weniger. Wenn ich Lust habe, mache ich halt wieder mehr. Aber da inzwischen bin ich eher so der Meinung, dass man auf so Plateaus ist, so zu Leistungsplateaus. Und wenn man von einem so einem Leistungsplateau aufs nächste runterfällt, dann kommt man nicht mehr hoch. Also gerade jetzt, wenn man älter wird. Ja, und deswegen bin ich praktisch seitdem immer von einem Leistungsplateau aufs nächste runtergekracht. Und jetzt bin ich so ungefähr auf dem D16, D18 Niveau. Also mit denen kann ich gerade noch so mithalten manchmal.
Ja, okay, wow, das ist wirklich beeindruckend zu hören. Du meinst ja vorhin auch, du warst in der Sportfördergruppe. War das von der Bundeswehr oder irgendwie anders?
Okay. Ja, genau. Damals, also man musste ja jeder Wehrdienst machen, wurde gemustert. Und es gab zwei Plätze bei der Bundeswehr. Und da war ich, es war damals 10 Monate. Und ich habe dann sogar verlängern dürfen auf 14 Monate. Das war auch eine tolle Zeit. Also Sportfördergruppe muss man sich so vorstellen. Bundeswehr damals. Zuerst musste man 2 Monate Grundausbildung machen, ganz normal. Da war ich irgendwie Luftwaffe und musste da, keine Ahnung, irgendwelche Märsche machen und mich in der Kaserne langweilen. Und nach 2 Monaten kam man dann nach Warendorf. Da war das ist so eine Sportschule der Bundeswehr und da war ich mit dem Lars Hommen. Und dann darf man eigentlich machen, was man will. Da sind auch die Schwimmer und die Reiter. Und man kann dort den ganzen Tag einfach Sport machen und wird dafür bezahlt. Das war natürlich ein geiles Leben. Und dann, dass es nach 10 Monaten vorbei sein sollte, habe ich gedacht, scheiße, wie kannst du das jetzt nochmal verlängern? Und irgendwie habe ich es dann geschafft, dass ich da irgendjemanden überredet habe, dass er mich nochmal für 6 Monate anstellen. Und ja, da haben wir Militär-WMs mitgemacht. War dann auch ein cooles Team. Der Alexander Lubiner war dann auch dabei, der Robert Dittmann. Und ich glaube, da wurden wir auch mal, waren wir auch mal ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob 6. oder so. Militär-WM war immer lustig. Da waren immer alle normalen Noeller. Plötzlich hatten die alle Militäruniformen an, weil die meisten Länder, also Schweiz auf jeden Fall, Russland sowieso, bei den meisten Ländern sind quasi die Noeller irgendwie vom Militär oder der Polizei oder was weiß ich gefördert. Jedenfalls standen sie dann da plötzlich alle was quasi wie eine normale WM. Nur die Strecken waren ein bisschen leichter. Und naja, ein paar haben natürlich gefehlt. Ich glaube, Schweden waren immer wenige dabei. Norweger, glaube ich, waren auch andere irgendwie, weil es gab auch mal eine WM in Norwegen. Aber ja, und das war dann immer lustig. Also da hat man einfach coole Sachen gemacht. Wenn man zu einem Wettkampf geflogen ist, dann ist man halt nicht Linienflug gemacht, sondern ist entweder mit so 2 Bundeswehrbullis gefahren oder ist mit so einem, wie heißen die denn, so eine Maschine, weißt du, so eine die so Flecktarn sind und wo du hinten so durch die Bug einsteigst, da wird dann so ein Panzer reingefahren und dann kannst du dich auch noch an den Rand setzen, so ungefähr. Mit diesen Dingern sind wir da immer durch Europa geflogen dann. Ja, und sonst konnte man mal auf den Trainingsplan, der Trainingsplan war der Dienstplan und damals hat mich der Olaf Binsch trainiert, hatte in der Nähe gewohnt und wenn der draufgeschrieben hat, Heimtraining, dann hieß es Befehl nach Hause und in Ruhe trainieren oder Training in Schweden war dann auf dem Dienstplan gestanden. Dann sind wir halt nach Schweden.
Ja, entspannt.
Wenn Leistungssport immer so einfach wäre.
Ja, genau. Ich glaube, wir wollten jetzt mal so ein bisschen zurückkommen auf deine Kartenaufnehmertätigkeit so ein bisschen. Also hast du denn eigentlich aktuell ein Kartenprojekt am Laufen?
Boah, ja, also immer. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt 160 Karten, glaube ich, ungefähr gemacht. Also, die kann man nicht zählen, weil das ist gar nicht so einfach, was eine Karte ist. Das war früher vielleicht mal so, wo man die gedruckt hat. Jetzt heute sind es ja immer so Dateien, wo man dann teilweise Erweiterungen macht, teilweise überarbeite ich auch meine eigenen Karten schon wieder. Also, ja, ich habe mir ein Buch gemacht gehabt vor irgendwie ein paar Jahren, so zum Spaß, habe ich mir so ein Buch selbst geschenkt. Das ist so ein riesig dicker Katalog, der heißt 123 OL-Karten. Und da habe ich, weil ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, wenn ich die mal alle verliere, dann habe ich die ja gar nicht mehr, dann sehe ich die ja gar nicht mehr. Und dann habe ich mir so einen Katalog gemacht da. Und hab mir den so, weißt du, wo man so Fotos bestellen kann, habe ich mir den dann bestellt. Und ja, das ist jetzt ganz fett. Und damals waren es 123 Karten, da habe ich aber auch schon alle gar nicht reingekriegt, aber ich fand den Titel so schön. Und naja, jetzt habe ich vielleicht 100, ja, 150, 160. Ja, aktuell mache ich eine Karte an der tschechisch-deutschen Grenze. Die ist also so ein etwas größeres Projekt und die Karten fürs BF 5 Days, also Bavarian 5 Days, die habe ich jetzt gerade sind jetzt mittlerweile fertig. Ja, das sind so meine großen Projekte. Dann glaube ich, mache ich jetzt noch eine demnächst im Frühjahr mal im Saarland. Ja, muss immer hier im Taunus mal wieder was überarbeiten. Wir haben ja hier viele Wettkämpfe für die Rhein-Main-Rangliste. Ach ja, klar, und dann natürlich für Löwen-Pokal habe ich jetzt auch gerade zwei der drei Karten gemacht.
Ja, ich wollte schon fragen. Das müsste doch das Aktuellste quasi sein.
Ja, stimmt, ist es auch. Ja, eine Waldkarte, eine Sprintkarte, da habe ich auch mal eine Sprintkarte gemacht. Und hat mir auch Spaß gemacht, also. Genau.
Und wie, also so eine Kartenaufnahme stelle ich mir relativ zeitintensiv vor. Wie kriegst du das unter mit einem Vollzeitjob daneben wahrscheinlich noch und deinem eigenen Training und Organisation von OL-Wettkämpfen?
Also genau, das ist, also bei der Bahn ist so, man kann wählen, ob man Geld haben will oder Urlaubstage. Und ich habe da 42 Urlaubstage gewählt und habe halt sehr viele oder ab und zu mal relativ oft Nachtschichten und kann aber quasi das dann immer als Überzeit machen. Und jede Überstunde wird als Überstunde in Zeit sozusagen wieder rückbezahlt. Und wenn ich irgendwann Überstunden habe, dann habe ich eben genügend Zeit, eine OL-Karte zu machen. Und ich finde, irgendwie sinnvoller kann man es gar nicht nutzen, weil während ich eine OL-Karte mache, da ist eigentlich für mich wie Urlaub. Ich bin da draußen an der frischen Luft. Ich renne am Tag dann so zwischen 25 und 35 Kilometer. Also jeden Tag quasi nehme ich 35 Kilometer auf oder 25 halt.
Also du nimmst die Karten rennend auf?
Naja, so, das ist so, ich nenne das immer so Zockeltrab, keine Ahnung, man rennt halt. Also es gibt so zwei Regeln, an die ich mich halte. Eine heißt, ich mache keinen Weg doppelt. Das heißt, ich habe auch jedes Objekt auf dieser Karte immer nur ein einziges Mal gesehen, wenn es normal läuft. Mhm. Das heißt, ich versuche keinen Weg doppelt zu gehen. Und dann ist es ja im Prinzip nur eine Fleißarbeit, dass ich halt, wenn ich 35 Kilometer habe, bin ich halt weitergekommen und ich schaffe pro Stunde ungefähr 0,1 Quadratkilometer in einem normalen Gelände und na klar, in schwierigem Gelände dauert es dann ein bisschen länger und wenn man dann mal ein leichteres Stück hat, dann geht es auch wieder ein bisschen schneller. So dass man halt an einem Tag, wenn es Sommer ist, ganz normaler Sommertag, schaffe ich ungefähr zwischen 0,6 und 1,3 Quadratkilometer vielleicht. Also das heißt, nur die A4-Karte, 10.000 oder 7.500 ist meistens so 3 Tage Arbeit. Also ist ja eigentlich nicht so viel, ne?
Nicht so viel.
Also,
nein, 3 Tage meine ich. Einfach, 3 Tage ist nicht so viel.
Du läufst dann quasi einfach hin und her, zickzack, und dann währenddessen zeichnest du, oder?
Genau, ich habe ein Tablet, jetzt mit GPS. Das ist natürlich jetzt nochmal ein Vorteil zu früher, wo man mit Kompass unterwegs war. Und Peilkompass und Schritte, ist es natürlich jetzt noch viel einfacher. Also das läuft so, wie man es eigentlich im Kartenlehrgang lernt. Man überlegt sich ein Gebiet, was man aufnehmen will jetzt die nächste Stunde. Ist meistens durch Wege begrenzt und dann geht man praktisch, zum Beispiel mache ich jetzt links und dann gehe ich quasi den Weg entlang, bis ich links irgendwas sehe, gehe dann da rein, nehme das auf, sozusagen vom Weg aus, soweit ich immer einigermaßen komme. Und dann gehe ich einmal um das Gebiet rum und mache dann zum Schluss noch einmal durch, renne ich noch einmal durch die Mitte und dann habe ich es. Und immer wenn ich nicht zeichne, renne ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Wald einen Wurzelteller sehe, den ich jetzt aufnehmen will, dann renne ich halt dahin, klicke auf mein Tablet, sage hier Wurzelteller und renne weiter. Und natürlich gibt es manchmal auch, also zum Beispiel, ich gehe nie Wege entlang. Ich versuche eigentlich nie Wege entlang zu gehen, weil wo der Weg ist, weiß ich ja vorher. Da brauche ich ja quasi, das kann mir sparen, den Meter. Und ja, dann ist es halt so, also das Geheimnis, wie man schnell ist, ist praktisch, dass man keinen Weg umsonst geht, weil man hat ja nur diese, keine Ahnung, 25 Kilometer am Tag. Also danach bin ich so fertig, mein Rücken tut weh und es ist dunkel. Also man merkt schon, das Tempo ist nicht so schnell, wenn man für einen ganzen Tag 26 oder 30 Kilometer an einem ganzen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nur geschafft hat. Ne? Mhm. Aber ja, zwischendrin steht man auch ein bisschen und weil man halt zeichnen muss. Manche Sachen sind ja auch ein bisschen komplexer. Und inzwischen mache ich auch mal Mittagspause. Also dann setze ich mich irgendwo in den Wald, habe mein Zeug dabei. Ich habe einen Trinkrucksack dabei, meistens mit Ersatzakkus und was zu essen. Und dann ja, setze ich mich in den Wald, wenn Sommer ist. Keine Ahnung, halte ich die Füße in den Bach. Das ist irgendwie, das macht irgendwie Spaß.
Klingt auf jeden Fall auch idyllisch.
Ja, genau.
Und sehr anstrengend.
Ja, genau. Aber das ist eigentlich das Schöne. Dafür lohnt es sich halt jetzt. Inzwischen trainiere ich eigentlich dafür, dass ich das noch kann. Und was aber der Nachteil ist, ne, beim Kartaufnehmen ist ähnlich wie beim OL. Man hat den Kopf eigentlich nur am Boden. Beim OL hatte ich es auch mal. Da gab es einen Posten, der war am Gletscher. Der, so an der Gletscherzunge sollte der sein in der Schweiz. Und dann habe ich mich so drauf gefreut. Und dann bin ich da gerannt. Und dann habe ich schon gesehen, oh scheiße, der nächste ist der am Gletscher. Und der war schwer zu finden. Und da habe ich gedacht, nee, komm, jetzt stellst du dich einmal kurz hin. Da habe ich mich hingestellt, Augen hoch gemacht, also Kopf hoch gemacht, habe einmal an den Gletscher geguckt, habe gedacht, Mensch, wie geil ein Gletscher. Habe 2 Sekunden gewartet, habe gedacht, nee, komm, jetzt geht's weiter. Und so ähnlich ist beim Kartaufnehmen auch. Also man guckt praktisch die ganze Zeit ja nur diese dämlichen Steine an und diese kriecht da im Dickicht rum. Und ja, wie schön das eigentlich ist, ist schwierig zu merken. Also es muss man schon konzentriert sein. Man muss die ganze Zeit, also das größte anzunehmende Unfall beim Kartaufnehmen ist, dass man eine Stelle nicht war. Also dass man zum Beispiel ein kleines Gebiet vergessen hat. Hm. Das passiert manchmal. Ja, oder dass man halt sich in so eine Sackgasse manövriert hat, wo man dann erstmal wieder, um in ein neues Gebiet zu kommen, erstmal wieder 800 Meter rausrennen muss. Dann denke ich auch immer, oh Mann, 800 Meter, da hättest du so viel aufnehmen können.
Ja. Gibt's eine Sache, die du als besonders schwierig beim Aufnehmen findest? Oder was fällt dir am schwersten aufzunehmen?
Also schwierig sind, also ist eigentlich, wenn es steil ist, weil man dann, also steil und Felsen ist zum Beispiel schwierig, weil man dann wenig Platz auf der Karte hat, um die Felsen einzuzeichnen. Und ja, bei Felsen ist halt insgesamt die große Schwierigkeit, dass eigentlich sozusagen, man hat ja nur die Farbe schwarz auf der Karte, ist ja ein zweidimensionales Ding. Und manche Felsen sind halt 30 Meter hoch und manche sind nur 5 und manche nur 1 oder 2. Und auf der Karte ist das irgendwie alles ein schwarzer Strich. Und die Schwierigkeit ist es eben so zu zeichnen, dass der OLer die 30 Meter Felswand in all diesem schwarzen Gewirr erkennt und rafft, ah ja, das ist die 30 Meter Felswand, da muss ich daneben suchen. Und nicht, dass der irgendwie so einen kleinen scheiß Stein da so überzeichnet ist, dass man, weißt du, Steine sind immer recht groß gezeichnet, weil das Symbol so groß ist und dass dieser Stein dann sozusagen die ganze Felswand beherrscht oder die ganze Silhouette da beherrscht, das ist auf der Karte gar nicht so einfach. Und bei steilem Gelände kommt halt noch dazu, man hat so wenig Platz. Sozusagen da liegen halt 3 Steine übereinander und da hat man eigentlich kaum Platz, sie zu zeichnen. Und gleichzeitig ist man aber auch gezwungen, dass die Höhen richtig zu den anderen Objekten liegen. Das finde ich die größte Schwierigkeit, sozusagen vom Kartezeichnen her. Und was ganz schrecklich ist zum Kartezeichnen oder zum Karteaufnehmen, sind Gelände, wo man auch als Kartenaufnehmer nicht gut vorwärts kommt. Also man muss ja jetzt heutzutage sowieso, man kann ja nichts einzeichnen, wo man nicht war, weil man quasi mit dem GPS das alles machen muss. Und wenn es halt ewig braucht, um an irgendeinen Stein zu kommen oder so, das ist halt krass, weil da zum Beispiel Fallholz ist oder irgendwas. Das ist dann schon blöd, weil eigentlich denkt man ja, da kommt eh kein Noeller rein. Wer soll denn hier im Fallholz oder in diesem hohen Heidekraut hier langrennen wollen? Aber die Karte muss ja trotzdem dort gezeichnet sein.
Ja, also würdest du sagen, es wird auch schwieriger mit der Zeit jetzt Karten aufzunehmen, weil der Wald halt immer mehr umgebaut wird und immer mehr Bruchholz drin liegt?
Ja, genau. Also früher, also als ich angefangen hatte, das war vor, meine erste Karte habe ich, glaube ich, vor 18 Jahren gemacht, da war das noch so, dass das sozusagen zwischen Wegen oder Pfaden war meistens eine Belaufbarkeit. Also man hat dann gesagt, dazwischen ist der Wald weiß oder dazwischen hat man Einsergrün oder dazwischen ist ein Bestand, der ist halt ein Dreiergrün. Und heute ist es ja so, dass man in jedes Dreiergrün reinkriechen muss, weil da sind Lichtungen drin, da sind diese blöden Rückeschneisen. Also diese Belaufbarkeitssachen heutzutage auf einer Karte darzustellen, ist, finde ich, immer ist sehr wichtig, weil wenn man OL macht, will man ja, also gerade wenn Noeller, der will ja wissen bei seiner Routenwahl, dass er eben auch vielleicht durch ein Gebiet, was komplett Zweiergrün ist, gibt es halt vielleicht ein Gebiet, wo es doch so ein bisschen Einsergrün ist. Und das muss man halt ordentlich darstellen, auch so, dass der Noeller das halt findet. Und ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung inzwischen.
Wir haben noch eine Frage von Lutz mitgebracht. Gibt es denn Konkurrenz unter den Kartenaufnehmern?
Nee. Gar nicht. Also ich habe das jedenfalls nicht das Gefühl. Also ich werde auch oft gefragt, das kann ich nicht sagen, ob ich einfach ein zweites Angebot mache. Aber da ist dann der Kartenaufnehmer schon klar. Da bin ich auch nicht traurig. Also nee, ich bin froh, wenn es viele Karten gibt in Deutschland. Und meine größte Freude ist immer, wenn ich auf eine Karte rennen kann, wo ich mal nicht aufgenommen habe. Also gerade hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es jetzt nicht mehr so viele. Nee, also Konkurrenz gibt es da nicht.
Und gibt es Konkurrenz um die Kartenaufnehmer? Also, dass man so sagt, ich hätte gern den und den Kartenaufnehmer, weil der das und das besonders gut kann, aber der ist schon so ausgelastet, jetzt muss ich den anderen nehmen?
Boah, das weiß ich nicht. Hoffentlich musste mich noch keiner nehmen, der das nicht wollte.
Dann hat bestimmt er uns andersrum. Das mir nicht
gezeigt. Ja, nee, also jeder Kartenaufnehmer hat natürlich so ein bisschen einen anderen Stil. Ich mache es jetzt absichtlich nicht so. Also jeder hat wahrscheinlich auch so seine eigene Philosophie, wie er es macht. Also meine Philosophie ist schon, dass eine Karte nicht perfekt sein muss, wenn ich nur Rhein-Main-Ranglistenläufe drauf mache oder Trainings oder kleinere Wettkämpfe, sondern dafür sollte sie möglichst günstig sein. Also ich finde es jetzt, sage ich mal, unverantwortlich, wenn eine Karte mehr als 4.000 Euro kostet oder 3.000 Euro für einen normalen, so einen normalen Wettkampf wie jetzt eine hessische Meisterschaft oder so. Also da würde ich schon sagen, sind 2.000 Obergrenze, weil das muss sich ja auch ein bisschen rechnen. Also man kann ja nicht ein Sportgerät haben, was so teuer ist, dass es sich keiner mehr leisten kann. Das fände ich dann immer sehr schade. Und deswegen muss einem halt auch immer so ein bisschen bewusst sein, das ist keine, diese Karten, die sind nicht unbedingt Weltcup-Karten. Also zum Beispiel, wenn ich eine Karte für einen BF 5 Days mache, da mache ich es dann schon sehr viel genauer oder für einen Bundesranglistenlauf. Also das merkt man vielleicht nicht so, aber im Detail, wenn man so drüber rennt, aber die ist dann halt auf allen Stellen perfekt und die anderen Karten versuche ich auf allen Stellen perfekt zu machen und eine normale Karte, da kann man vielleicht mal sagen, naja, in das Dickicht kommt eh keiner rein hier. Da.
Oh, das finde ich gerade einen richtig interessanten Punkt. Also häufig hört man, zumindest in Sachsen habe ich das Gefühl, auch zu den Landesranglistenläufen mit dem Anspruch, so eine perfekte Karte zu bekommen. Aber das mal ins Verhältnis zu setzen, auf welchem Niveau findet der OL hier eigentlich statt, dass dann die Karte auch nicht so ganz perfekt sein muss,
finde ich. Naja, wenn es geht natürlich, ist perfekte Karte schön. Aber wenn man sozusagen die Wahl hat, dass man gar keine Karte hat im schlimmsten Fall.
Ja, genau, einfach so Aufwand und Nutzen in ein Verhältnis zu setzen und sich dessen bewusst zu sein.
Ja, genau, Schul-OL-Karten zum Beispiel hatte ich früher mal gemacht, einige. Da hatte ich mir dann auch so eine eigene, oder machen wir immer noch, da mache ich dann immer eine eigene, so eine ganz reduzierte Darstellung, weil das sozusagen auch kontraproduktiv ist. Also bei uns Schul-OL jetzt, da kommt es hauptsächlich auf die Wege an. Und nicht eben auf diese Belaufbarkeit zwischen Einser- und Zweiergrün unterscheiden in der Naturverjüngung sowas, ne? Das ist mir da eigentlich auch wichtig.
Hast du denn eine Lieblingskarte? Vielleicht auch eine, die du selbst aufgenommen hast?
Ja, also klar. Also alle Felsenkarten irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum ich so von so Felsenkarten fasziniert bin. Also jetzt meine aktuelle Lieblingskarte ist vom Gelände her die Karte für am Ochsenkopf. Da findet nächstes Jahr die BFF Days statt und im Jahr drauf die Deutsche Meisterschaft. Also das ist ein ganz perfektes OL-Gelände, weil das ist recht flach in großen Teilen und dann gibt es dort Felstürme und Felsen. Und das ist natürlich für ein OL einfach wunderschön. Uns ist gut zu belaufen, teilweise sogar traumhaft gut zu belaufen. Das ist eigentlich im Moment meine Lieblingskarte. Die Karte, wo ich am meisten stolz bin, weil sie am irresten ist sozusagen. Also das ist die Karte von den BF5 Days im Bayerischen Wald, wo sie im Bereich vom Aber waren. Also Bodenmeister, das war vor 3 und 4 Jahren, glaube ich. Das ist einfach eine riesige Karte. Die ist, keine Ahnung, DIN A1 oder was. Und wenn man die sich anguckt, da denkt man ja, da waren Irrer am Werk. Also da jeder Stein ist da ja drauf. Und zwar auf einem riesigen Gelände einfach nur. Und das ist halt wirklich Wildnis. Aber ja, sonst gefallen mir viele Karten. Also hier in Königstein haben wir auch sehr schöne Karten, wo ich auch immer mal wieder was anderes modern. Also schön ist es halt, wenn sie nicht so vollgemüllt ist mit irgendwelchen umgefallenen Bäumen oder Dornen, sondern dass man da eben auch schön rennen kann und auch Spaß beim Laufen dann hat.
Das ist ein sehr guter Werbeblock hier, den du anfängst.
Ja.
Black Forest 5 Days. Das sind lustigerweise alles Gebiete, wo mich meine Eltern so als Kind hinverfrachtet haben. Also Bodenmeister. Nee,
das BF 5 Days, das muss ich gerade noch kurz korrigieren, das heißt Bavarian Forest 5 Days.
Oh ja, Entschuldigung.
Bavarian. Also Bayerischer Stimmt. Wald, ja. Genau, das ist früher Deggendorf.
Ja.
Karten
gewesen. Na klar.
Da haben dich deine Eltern hinverfrachtet.
Genau, wir waren immer im Bodenmais und am Aber Skilaufen. Und auch am Ochsenkopf waren wir einmal im Urlaub, so zum Wandern gewesen.
Okay, da musst du zu der Deutschen Meisterschaft. Also am Ochsenkopf, das ist wirklich faszinierend, dass da noch kein OL groß war, weil es so tolles Gelände ist oder so, also ja, ich weiß auch nicht, also so OL-spezifisch gutes Gelände, so ist ja auch ein Riesengebiet.
Ich glaube, du hast uns allen schon sehr Lust gemacht auf die nächsten Jahre. Gut.
Dann lass uns doch den Werbeblock gleich fortsetzen. Es gab ja einen Grund, dass wir dich eingeladen haben. Und zwar ist das nicht nur, weil du sowieso ein spannender Gast bist, sondern weil Ende Februar, Anfang März der Auftakt für die nationale Saison mit dem Vier-Löwen-Pokal stattfindet. Und auch dort hast du ja die Karten gemacht und organisierst mit. Ja, mach doch mal den Werbeblock weiter. Warum sollen wir alle vorbeikommen?
Also der Vier-Löwen-Pokal ist ja das das im Frühjahr auf jeden Fall das tollste OL-Wochenende hier, was es im Süden gibt. Wir sind ja hier, also Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinhessen oder Rheinland-Pfalz gibt es ja nicht so viele OL an einem Ort. Das heißt, wir haben immer Probleme, wenn wir alle unsere eigene Meisterschaft ausrichten, dann wird die halt immer recht klein. Dann kommen da immer so 100 bis 200 Leute beim Bayern vielleicht. Und da hatten wir uns mit Peter Weinig irgendwann mal zusammen überlegt, dass wir da doch eigentlich einfach so ein OL-Fest im Frühjahr machen müssten, wo es sich wirklich lohnt zu kommen. Und naja, und was lohnt sich für OLer, ne, wenn es möglichst viel OL gibt? Und deswegen gibt es halt an diesem Wochenende 4 OLs. Und ich glaube, das war auch wahrscheinlich einer der ersten Wettkämpfe, die dieses Konzept sozusagen umgesetzt haben, dass man eben Freitag oder Samstag anreist. Dann hat man Samstagmorgen eine Mitteldistanz oder jetzt in unserem Fall eine verlängerte Mitteldistanz. In einem, ja, recht flachen, naja, relativ schönen, also jetzt nicht traumhaften Wald, ist ganz okay. Ich glaube, werden alle wiederkommen und denken, oh wow, das war cool. Aber nicht unbedingt, weil das Gelände so toll ist, sondern weil es einfach so einen Spaß gemacht hat, da zu laufen. Weil es im Dreiländereck, wo das stattfindet, ja eben da schon relativ warm immer ist. Der erste Lauf, wo man in kurz rennen kann meistens, oder letztes Mal war es so. Und dann hat man halt einfach ein geiles Laufgefühl. Dadurch, dass es noch flach ist, wir haben den Start überhöht, das heißt, man kommt sogar noch 70 Meter ins Ziel, also 70 Meter geht es noch sozusagen bergab. Ja, dann hat man halt die Mitteldistanz rum und dann abends kommt der Nachtsprint in Markt Heidenfeld. Das ist eine wunderschöne Altstadt, ganz enge Gassen. Also die engste Gasse ist so, dass ich quer durch muss. Also nee, quer nicht passe, sondern längs. Nee, wie heißt denn das, wenn man sich seitwärts so irgendwie durchschiebt? Ja, da werden uns auch einige Hinterhöfe geöffnet. Ein Museum ist extra für uns offen, dann wo der Well ist. Wir haben Sperren. Und dann am nächsten Tag, am Sonntag, ist dann ja klassischer Sprintlauf durch die Altstadt von Tauberbischofsheim.
Und auch da haben mich meine Eltern hin verfrachtet.
Muss ich
zum Protokoll geben, ja.
Sehr gut, die wussten schon, was gut ist. Ja, und dann danach haben wir noch, das ist eigentlich von Peter die Erfindung gewesen. Das, glaube ich, macht den Abschluss so schön. Das ist so eine Dreierstaffel, da kann quasi jeder mitrennen. Es gibt nur eine Klasse und das ist so ähnlich wie Deutschland Cup Light. Also das heißt, man muss dort bestimmte Punktzahl erreichen mit den Leuten, also Eliteläufer, ein Eliteläufer, ein Kind und ein Alter oder eine Alte, so ungefähr, können da zusammenrennen. Und die mittlere Strecke ist ungegabelt, hat 12 Niveau, das Ganze ist so als Sprintstaffel. Und in Wertheim waren dort, glaube ich, 120 Staffeln am Massenstart. Und das ist halt einfach ein unglaublich cooles Gefühl, mit 120 OLern, so als OLer-Walze, da in diese Stadt einzufallen. Die Posten sind ja auf der ersten Strecke gegabelt, auf der ersten Bahn. Und dann auf der zweiten ungegabelt, diese H12-Bahn. Da war von uns ein 16-Jähriger gerannt. Ich glaube, der hatte 40 oder 50 Leute überholt auf diesen anderthalb Kilometern. Also für den war das quasi mit Leuten ausgeflackt. Ja, und dann kommt nochmal die letzte Strecke, die ist dann wieder mit der ersten gegabelt. Auch ein ganz schnelles Ding. Und ich glaube, das ist einfach so ein schönes Gefühl, weil so eine tolle Stimmung ist, wenn man da mit seinen Freunden da läuft oder seinen Vereinskollegen, mit denen man vielleicht auch bisher nicht so viel zu tun hatte. Also, und wenn man dann nach Hause fährt, dann denkt man echt, oh Mann, ich habe Lust auf die neue OL-Saison.
Ja, ich habe da bisher auch nur Gutes von gehört.
Ja, letztes Jahr hatten wir saumäßig Glück mit dem Wetter.
Ja.
Da war wirklich Sommer. Also da war wirklich tolles Wetter. Und dann hatten wir in Wertheim direkt am Main Start. Und da war dann sozusagen, ne, wenn die Sonne aufs Wasser scheint, da hat man schon das Gefühl, man ist an der Adria oder was. Ob das dies Jahr so ist, weiß ich nicht. Also in Markt Heidenfeld ist auch der Main. Da ist es aber dunkel, weil das ja der Nachtsprint ist. Also da wird man das Gefühl schon mal nicht haben. Und in Tauberbischofsheim, ja, da ist die Tauber, aber das ist, glaube ich, mehr so ein Bächlein. Aber hoffen wir mal, dass das Wetter wieder gut wird.
Wie steht's denn um die Vorbereitung? Kann es morgen schon losgehen oder wo wackelt's noch?
Ja, also die Posten sind seit 2 Wochen ungefähr vormarkiert. Wenn es morgen losgeht, ja gut, dann müssten wir die Schlüssel noch holen. Für die Gassen, ja, manche Gassen sind halt bei Eis und Schnee gesperrt. Die werden erst aufgemacht für uns, hoffe ich, dass es da eben kein Eis jetzt ist. Jetzt weiß ich nicht, wie es in Tauberbischofsheim ist. In Markt Heidenfels, also das wäre schwierig, aber der Rest würde schon gehen, ja. Wenn wir die Karte gedruckt hätten, dann können wir loslegen. Also wir sind immer sehr früh mit unserer Vorbereitung, weil mir macht es irgendwie Spaß, dass ich habe das letzte Mal so gedacht, naja, wenn wir 4 Wochen vorher fertig sind und dann habe ich ja selber Zeit, 4 Wochen mich auf den Lauf zu freuen. Wenn ich am Tag vorher fertig werde, habe ich nur einen Tag, wo ich mich drauf freuen kann und die anderen zitter ich. Deswegen machen wir das immer recht früh und dadurch, dass wir ja sozusagen die Karten selbst herstellen, haben wir das ja auch in der Hand, wann wir da fertig sind.
So ist es. Wie kam dir auf die Idee, einen BRL dieses Mal einzubauen? Den gab es letztes Jahr noch nicht.
Es gibt ja dieses Jahr das Konzept mit den regionalen Bundesranglistenläufen.
Ja.
Und ja, irgendwie bot sich das an. Also ich keine Ahnung, da war gar keine Frage mehr, ob wir das machen sollen, weil ich hatte gedacht, naja, für Süddeutschland ist ja immer schwierig, hier BRLs hinzukriegen. Also im Bayerischen Wald ist noch einer, das weiß ich. Und in Kassel sind ja auch dieses Jahr 2. Aber sonst ist ja immer jahrelang nix hier gewesen. Ach, in Nürnberg ist auch noch einer. Und da haben wir gedacht, naja, also wenn ein Wettkampfwochenende für eine BRL-Wertung geeignet ist, hier im Süden, dann ja eigentlich das. Und dann haben wir uns gleich als erstes beworben, also gleich wahrscheinlich 2 Tage, nachdem das irgendwie öffentlich wurde, habe ich eine Bewerbung geschrieben. Und ja, es gibt noch so ein bisschen Frage, ob wir einen TD brauchen und so weiter. Aber ich glaube, der TD hat sich jetzt auch schon gemeldet. Also das läuft auch schon.
Ich freue mich jetzt richtig auf das Wochenende.
Kommst du?
Nochmal. Ja, natürlich.
Das wäre gut.
Bin schon angemeldet.
Oh, super.
Wir diskutieren noch, wie unsere Staffelaufstellung ist. Also, ja, bei uns könnte es noch nicht morgen losgehen. Wir sind uns noch nicht einig.
Ja, ja, meistens muss man die Staffel ja eh kurz vorher wieder ändern, weil einer verletzt ist oder einer doch irgendwie besser gelaufen ist, als man gedacht hat, ne?
Ja, aber ich bin auch gespannt, wie das dieses Jahr wird mit diesen kleineren BRLs oder regionalen BRLs. Ja, ob man es dann am Ende irgendwie in der Rangliste sieht, wie die Teilnahme sich so verteilt hat über das Jahr. Ist mal ein neues Konzept.
Aber ich glaube, die Bundesrangliste hat es auch dringend nötig, weil das war ja praktisch ja kaum noch, dass Leute extra für einen Bundesranglistenlauf irgendwo hingefahren sind, ne?
Ja, es waren eigentlich nur noch die nationalen Meisterschaftswochenenden, wo irgendwo ein BRL dran hing.
Ja, das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie als ich da irgendwann mal beim OL halt, was sie erzählt hat, wo ich früher halt gut war, wo dann einfach jemand gemerkt hat, na, das alte Konzept, das funktioniert nicht mehr, dass man einfach irgendwie ein OL anbietet. Da kommt keiner mehr, sondern das muss irgendwie schon was Besonderes sein. Und das ist auch so ein bisschen das Konzept vom Vier-Löwen-Pokal, dass es halt einfach sich auch abseits des OLs lohnt. Also wir sind ja absichtlich immer in schönen Altstädten und nicht in irgendeinem Industriegebiet, weil es halt cool ist. Leider haben wir es dieses Jahr nicht geschafft, ein Massenlager anzubieten. Das ist ein bisschen schade.
Beim nächsten Jahr vielleicht.
Ja, genau. In 2 Jahren.
Oh.
Wir machen das nur alle 2 Jahre.
Hm. Du hast ja auch 2 Töchter und ihr habt ja auch so eine Trainingsgruppe, dass man auch auf Instagram so verfolgen kann. Bindet ihr da so die Jugend auch mit in die Organisation mit ein, damit die dann als Nachwuchs das auch mal vielleicht irgendwann übernehmen können? Oder wie sieht das aus?
Ja, also unser OL-Verein, also dieser, wir sind im SC Königstein, den haben wir ja mit 3 OLern oder 3 Leuten, die wussten, wie OL geht, gegründet. Die Brit, also meine Frau, ich und der Martin Müllerleile. Im Prinzip so ungefähr, vereinfacht gesagt. Und hier in Frankfurt gab es eigentlich gar keinen richtigen Verein. Also gab nur südlich ein paar Vereine und hier nördlich gab es so ein paar Abgestorbene. Und dann haben wir den SC Königstein gegründet. Und genau, wir hatten am Anfang halt 3 Leute, die überhaupt wussten, wie OL funktioniert. Und beim letzten 4-Löwen-Pokal vor 2 Jahren, da haben wir auch so uns über Helfer unterhalten und haben so gedacht, naja, es war ja von denen noch nie einer bei einem OL, der größer ist als ein reiner Mainrissenlauf. Wie willst du den an den Start stellen? Und die haben wir jetzt gut eingebunden und dieses Jahr können die schon alle ihre Aufgaben ganz richtig gut machen. Und ich habe es jetzt sogar zum ersten Mal, war ich jetzt ganz stolz, vor 2 Wochen, habe ich es geschafft, dass ich einen Rhein-Main-Ranglistenlauf, also Taunus Cup, den der SC Königstein organisiert hat, dass ich da selber rennen durfte. Das heißt, ich habe zwar die Karte vor x Jahren gemacht, aber die Bahn nicht, die Posten nicht gesetzt, also haben quasi die OLA ohne mich gemacht. Und das finde ich, so muss es ja auch sein. Also das soll ja keine One-Man-Show sein, nur weil ich das jetzt kann, seitdem ich Kind bin, irgendwie mal gelernt habe. Da wäre ich ja dumm, wenn ich es nicht weitergebe. Also beim Vier-Löwen-Pokal müsste da jede Menge SC Königsteiner sehen, die ihr noch nie gesehen habt vielleicht, und die aber alle gut wissen, was sie tun. Und ja, zusätzlich, also muss ich jetzt auch nochmal sagen, haben wir uns ja auch den Simon, also wir versuchen das immer relativ oder sehr professionell zu machen. Wir haben uns für die Zeitnahme den Simon geholt. Simon Harsten, der ist ja glaube ich auch, man macht ja viele große Veranstaltungen. Das heißt, das klappt schon mal. Für das Material hat der Peter Weinig, mit dem wir das ja zusammen organisieren. Der hat professionelles Material. Also fängt von Schildern an und geht bis, keine Ahnung, der hat alles. Der hat einfach alles, was man sich nur träumen kann, wenn man einen Wettkampf machen will. Ja, aber sonst die ganzen Helfer, die stellen wir.
Das klingt richtig gut. Wie habt ihr denn die Abteilung aufgebaut? Also du sagst, ihr seid mit 3 Leuten gestartet. Jetzt sind es, glaube ich, so um die 40, wenn man auf eure Website schaut.
Gut, ja, knapp 50.
Was ist da passiert? Kannst du da anderen Vereinen Tipps geben?
Naja, Tipps ist immer schlecht, aber ich kann ja sagen, wie wir es gemacht haben. Genau, also wir haben, wir sind an einer Schule. Und Da gab es einen Lehrer, der war OL begeistert und der hat einen Volleyballverein gehabt. Da gab es schon sozusagen die Möglichkeit, dass man da mal OL-Abteilung auch einführt. Der Volleyballverein, der hat 300 Kinder, glaube ich, die da Volleyball spielen. Und insofern passen wir natürlich ganz gut dazu, dass die nicht so riesig sind, sondern sozusagen auch für die Urlaubteilung Platz haben. Und ja, ich habe ja in Schweden gewohnt mal eine Weile, anderthalb Jahre, und bin lange für Södersch Sultyrusö gelaufen. Das ist da ein Verein südlich von Stockholm. Und da haben wir versucht, dass dieser SC Königstein so ähnlich funktioniert wie der Södersch in Schweden. Und zwar, wir machen das so, unser OL-Training ist seit immer an der Ecke von der Turnhalle ist Start oder ist Treffen. Also wir treffen uns immer auf dem Schulhof an der Turnhalle. Und im Winter haben wir die Turnhalle, können wir noch die Turnhalle benutzen. Und sonst laufen wir halt immer von der Halle los. Es geht natürlich jetzt nur in Königstein gut, weil da gibt es halt 360 Grad OL-Gelände. Aber der Vorteil ist halt, das war mir am Anfang ganz wichtig, dass es eben so ist, jeder, der kommen will oder der sein Kind dahin bringt, der bringt es an die Turnhalle und holt es da wieder ab. Das haben wir zum Beispiel so gemacht. Und dann hatten wir halt dadurch, dass wir eine Schule Anschluss hatten, hatten wir es viele Jahre eben geschafft, dass wir jedes Jahr neue Schüler begeistern konnten, bei uns mitzumachen. Das hat ja immer, manche Jahre hat es gut geklappt, manche dann schlecht. Also wir waren dann auch zwischenzeitlich mal, dass kein Mensch mehr zu unserem Mittwochstraining kam. Das Mittwochstraining ist quasi der Kern von unserem Verein. Das ist 16 Uhr beginnt es, also auch sehr früh, da können Erwachsene noch gar nicht. Das heißt, man muss einen Trainer haben, der sich halt um die Kinder kümmert. Die können da direkt nach der Schule bleiben und mittrainieren mit uns. Ja, und dann hat es sich halt so nach und nach entwickelt, dass wir auch OL-Familien gefunden haben. Und die sind natürlich also Leute, die schon, da haben wir immer gesagt, die schon OL machen. Mit denen kannst du ja machen, was du willst. Die kannst du ja fies einsetzen, die kommt trotzdem wieder. Ne? Die kannst du sagen, hier, wir fahren jetzt zum 24-Stunden-OL und die brauchen wir nicht viel machen. Und diese Familien, die sind eben alle im Rhein-Main-Gebiet eben zugewandert und sind bei uns in den Verein gekommen. Und ohne die wird es natürlich nicht funktionieren jetzt. Also wenn wir immer noch zu dritt nur die Einzigen wären, die wissen, wie OL geht, also da hätten wir viel zu erklären. Und ja, dann ist halt noch der Vorteil, dass ich diese Karten machen kann. Und dadurch gibt es für uns halt nicht den Gedanken, ach, da gibt es keine Karte, da können wir kein OL machen. Sondern das ist eher so, hier könnten wir doch mal OL machen, dann mache ich halt eine Karte.
Okay, also ein guter Mix aus guten Bedingungen und guten Willen.
Genau, und ja, wir machen auch nichts alleine hier, also sondern wir sind da stark eingebunden in das Rhein-Main. Wir haben uns da irgendwie vor vielen Jahren mal überlegt, dass wir eben damals fing es an, dass wir gesagt haben, jeden Monat musst du zweimal OL machen können innerhalb von einer Stunde Autofahrt. Und inzwischen ist es praktisch jetzt im Winter so, dass wir jede Woche kann man innerhalb von einer Stunde Autofahrt einen OL mitmachen. Und das hält natürlich die Leute bei Laune. Also wenn man sozusagen jeden Tag OL oder jedes Wochenende OL machen kann, dann muss man ja nichts anderes mehr anfangen in seinem Leben. Ne? Dann braucht man nicht mehr anfangen zu reiten oder zu, keine Ahnung, zu wandern. Dann ja, muss man sich nichts überlegen, muss einfach Samstag um 11 zum OL kommen.
So ist es. Okay.
Was mich nur interessieren würde, wer eigentlich euren Instagram-Account gestaltet?
Die Ulla.
Okay.
Also meine Tochter, die ist auf einer Schule, wo sie so Design und so macht und die kann das wirklich so gut. Also der gefällt mir richtig gut. Also der ist auch intern ganz schön, dass wir den haben, weil ich finde so ein Insta-Account oder wenn man so Sachen hat, die man so gemeinsam hat, der kommt auch bei uns, wo wir laufen, gut an. Also wir freuen uns dann auch immer, wenn wir das sehen und denken immer, oh Mann, sehen wir toll aus in unseren Trikots.
Ja, ist bestimmt auch gut jetzt für den Löwenpokal, den Instagram-Kanal zu abonnieren, dass man die schöne Werbung auch mitbekommt.
Ja, also bei meinem Sommercamp, was ich ja mache im Sommer, da haben sich wirklich schon mal Leute, ich habe da mal gefragt, so manche Leute, ja, wie seid ihr denn da hingekommen? Weil ich kannte die gar nicht zu meinem Sommercamp, wie seid ihr da eigentlich gekommen? Da haben die gesagt, über Insta. Oh. Da habe ich gedacht, okay, das ist ja wirklich underrated, wie wichtig das ist.
Ja, gibt auf jeden Fall immer lustige Videos, die Lust auf Sommer und OL machen. Genau.
Ja, dann lass uns doch noch das Podcast-Spiel spielen.
Oh ja, da freue ich mich ja schon.
Ja, du weißt also schon Bescheid, wie das läuft.
Ja. Na klar, perfekt. Als Fan.
Ja, dann starten wir mit dem A- oder B-Spiel. Außenrum oder über den Berg?
Außenrum.
Grün oder steil?
Steil.
Dopspikes oder keine Spikes?
Immer Dopspikes. Das ist ja das geilste Geräusch, was ich muss noch dazu was sagen. Das ist ja das geilste Geräusch, was es gibt. Also wenn so Dopspikes auf Felsplatten, also es gibt ja wirklich kein schöneres. Und im Sommer, also gibt es ja kein schöneres Geräusch.
Ja, nee, ich hatte letztens auch das Gespräch irgendwie, was macht ihr eigentlich, wenn man irgendwie mit Bikes anhat, aber irgendwie auf Asphalt laufen muss im Sommer? Und ich war so, einfach weiterlaufen, das ist ein schönes Geräusch.
Genau.
Auch jetzt, als es so eisig war, da waren einige bewunderte Kommentare, wenn man so gelaufen ist. Hä, wieso rutscht die nicht? Ach, guck, das hört sich nach Spikes an.
Ja, genau, also OL-Schuhe sind ja eh die geilsten Waffen, die man hat. Gell? Also mit denen kommt man überall durch. Ist mal unverwundbar.
Es wirkt auch einfach so professionell.
Ja, genau.
Ja, das ist wie so Grödeln, nur als Schuh.
Ja, man kann der größte OL-Anfänger sein, aber die Spikes machen einen Profi.
Genau.
Luftlinie oder Weg?
Luftlinie.
Höhenmeter oder Kilometer?
Oh, Höhenmeter.
Sprint oder lang?
Lang.
Staffel oder Mannschaft?
Staffel.
Erster oder letzter Läufer?
Also meistens war ich Erster. Ja, Erster immer.
O-Ringen oder OO-Cup?
Schwierig. OO-Cup.
Swiss O Week oder Ostsee OL?
Oh yeah, Swiss O Week.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Na, ohne Postenbeschreibung. Also ohne Kompass lieber nicht.
Wasser oder Krümeltee?
Wasser.
Strava oder Attack Point?
Also ich besitze gar keine Uhr, deswegen nichts von beiden leider.
Oh wow, gibt's noch selten.
Ja, aber ich habe schon, keine Ahnung, habe vor Ewigkeiten schon aufgehört damit.
Aber wie weißt du dann, wenn du Karte aufnimmst oder so, wie weit du gelaufen bist? Einfach so ab?
Ja, das sehe ich auf dem Tablet. Ah, okay. Also das sehe ich später, dann sehe ich dann halt, wenn ich dann auswerte, dann in OCAD gibt es halt die Funktion Track mit importieren und dann sehe ich halt dann jedes Mal Spannung, wie viele Kilometer waren es heute? Ah, okay.
Und wie hast du das so früher im Leistungstraining gemacht?
Also ich habe am Bahnhof gewohnt und habe, wenn ich losgerannt bin, auf die Uhr geguckt und mich wieder ankam auf die Uhr.
Aber Kilometer hast du dann nicht gewusst?
Nee, also früher hatte man auch, also als ich trainiert hatte, also das war die Zeit, da gab es noch gar nicht richtig Kilometer. Also wir haben immer Kilometer nur schätzen können.
Ja.
Und dann später, wo ich richtig gut war, nee, da gab es noch keine richtigen GPS-Uhren. Also das Training, wo ich vom Hermannslauf mal gemacht habe, das habe ich einfach nur erkannt, dass ich gut in Form bin, weil ich so weit gekommen bin, wie ich noch nie war. Also also Kilometer konnte man nur quasi auf der Karte ausrädeln.
Ja, na lustig, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, ohne Uhr laufen zu gehen. Oder nicht zu wissen, wie viele Kilometer das jetzt waren.
Ja, früher hat man halt auch schnellere Schnitte gemacht, weil man immer gedacht hat, es war weiter. Das konnte man nur schätzen. Also ich hatte so eine Karte mal mehr gemacht, wo ich mit dem Fahrrad so abgefahren bin von Kreuzung zu Kreuzung und dann konnte ich das immer so zusammenzählen, als ich 16, 17 war.
Dann weiter im Text. Schweden oder Schweiz?
Schweden.
Vorstartstelle oder ach du auch hier?
Ach du auch hier.
Bratwurst oder Kuchen?
Kuchen.
Natur genießen oder Vollgas?
Das widerspricht sich nicht. Das ist das Gleiche, oder?
Manchmal ja, Vollgas. Manchmal nein.
Vollgas.
Straße oder Trail?
Trail.
Orientieren oder laufen?
Orientieren.
Karte aufnehmen oder Wettkampf organisieren?
Karte aufnehmen. Viel besser. Da hat man gar nicht so viele Rückschläge wie beim Wettkampf organisieren.
Halbmarathon oder 10 Kilometer?
5 Kilometer. Keine Ahnung, inzwischen würde ich 10 Kilometer, 10 Kilometer, ja. Länger schaffe ich, glaube ich, nicht.
Bist du mal 10 Kilometer unter deinem Alter gelaufen?
Ja, wahrscheinlich mit 30. Aber nee, da war ich schon. Warte mal. Ja, so ungefähr mit meinem Alter habe ich es vielleicht geschafft mit 30. Also ich bin meine Bestzeit ist irgendwie unter 30 und das habe ich ungefähr auch in der Zeit geschafft, wo ich 30 war.
Cool. Das ist mein Lebensziel.
47, ja, würde ich wohl auch noch schaffen.
Silvester Five Days oder vier Löwenpokal?
Welche Five Days?
Ist doch Silvester Five Days,
oder? Ach, Silvester Five Days. Ah ja, ja, ja. Ja. Nee, für Löwenpokal. Das Wetter besser.
Trainer sein oder selbst trainieren?
Selbst trainieren.
Ausrichter oder Läufer?
Läufer.
Hermannslauf oder Sechster bei der JWM?
Boah, Sechster bei der JWM.
Und Reel oder Post?
Reel.
Das war jetzt eher eine Frage für Ulla wahrscheinlich.
Genau, das ist ja geil, weil der Reel muss ich nicht selber machen. Da kann ich einfach sagen, Ulla, mach mal ein Reel. Die wird auch dafür bezahlt. Ja. Also unser Verein ist da schon so ein bisschen professionell, was das betrifft.
Oh, wow.
Nicht schlecht. Ja, du hast es auf jeden Fall auch geschafft mit den Fragen. Das vielen Dank schön. Fürs Mitmachen.
Eine sehr runde Folge. Wir haben jedes Thema mal so kurz angeschnitten. Aber ich glaube, zu der Kartenaufnahme müssen wir nochmal eine Extra-Folge machen. Das Thema finde ich irgendwie super spannend.
Genau, wir müssen mal drei Kartenaufnehmer hier. Mit drei Kartenaufnehmern muss jeder immer so sein.
Ja, genau.
Oder sagen, wie man das macht.
Kommst du nochmal vorbei und dann laden wir den Carsten Lehmann vielleicht noch ein. Mal gucken, wen ich noch so finde. Gibt es eigentlich eine weibliche Kartenaufnehmerin in Deutschland?
Also Karten, wo, ja, weiß ich auch nicht, das muss man mal, dann müsst ihr mal bei euren Läufen immer so gucken, wer da steht, wer die Karte aufgenommen hat. Also besonders die Berufsbezeichnung, glaube ich, trägt ja hier auch keiner in Deutschland.
Ja, das stimmt. Also so für kleinere Karten, Sprintkarten fallen mir Leute ein in Dresden, aber größere Waldkarten habe ich gerade niemanden im Kopf. Also falls da jemanden kennt, dann sagt gern Bescheid. Laden wir die auch noch ein.
Genau.
Aber eine gute Folgenidee.
Genau, bei mir ist ja so, dass das ist halt eine harte körperliche Arbeit auf jeden Fall. Also wenn man da nicht 30 Kilometer am Tag schafft, dann schafft man halt weniger Quadratkilometer wahrscheinlich. Und dann hat man vielleicht weniger Lust, keine Ahnung. Vielleicht machen Frauen deswegen keine Karten.
Ja, ach, da gibt es bestimmt auch welche, die das schaffen würden. Aber
ich glaube, die Karin hat früher Karten aufgenommen. Jedenfalls gezeichnet.
Okay.
Ja, aber vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr interessantes und schönes Gespräch.
Ja, danke. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mal mit eurer Hilfe in meiner Erinnerung zu wühlen.
Ja, und ansonsten sehen wir hoffentlich ganz, ganz viele Leute beim Vier-Löwen-Pokal und freuen uns auf einen gelungenen Saisonauftakt.
Ja, das hoffe ich auch. Und schönes Wetter hoffentlich haben wir.
Das bestellen wir. Dann bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.